ja, wie sieht es mit Ihrer Leber aus? Ja, ich habe eine Zyste an der Leber. Ah, okay. Also Juckreiz, Medikament, Leber, neues Medikament und Leber. Dann habe ich ihr gesagt, ja, also ich denke, wir können hier nur mal sowas ein bisschen an dem Symptom machen. Ein Rosenhydrolat mal nach dem Duschen aufsprühen, ein ganz neutrales Duschgel verwenden, vielleicht nur da, wo man schwitzt und ansonsten vielleicht auch mal was fürs Bein tun, wärmende Einreibung mit Johanniskrautöl oder sowas in die Richtung. Hallo, hier ist Sabrina Herber von der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem ja, wunderschönen Hunsrück, und da spreche ich nicht vom Wetter, sondern vom Hunsrück im Allgemeinen. Ich finde unsere Region einfach toll und quasi auch in direkter Nachbarschaft zu Eliane haben wir eben mal wieder festgestellt. Wir sind Nachbarn. Man soll es kaum glauben. Und ja, unser Buch ist da. Es ist angekommen pünktlich und auch schon an ganz, ganz viele fleißige Bestellerinnen verschickt worden. Und wir haben auch schon viel Lob bekommen. Das ehrt uns natürlich sehr, weil es steckt echt viel Schweiß dahinter. Heute war eine Kundin im Laden, die hat gesagt, ja, ich kaufte das Buch heute bei euch. Und habe ich gesagt, vielen Dank, wir haben jetzt 1,50 € verdient. Und dann hat sie gesagt, wow, doch so viel. Und sie hat im Kopf, sie hat gedacht, ich veräpple die. Ja. Na,
Mensch.
nichtsdestotrotz, ja.
Ja, das ist relativ viel. Ja, hallo, hier ist die Eliane Zimmermann. Wie von Sabrina gesagt, Buchautorin, ich kann es schon gar nicht mehr zählen, wie viele es jetzt sind. Und Dozentin und Walirin seit 24 Jahren. Und weil ich jetzt nicht so weit von dem einen Flughafen wohne, dessen Flugzeuge dann ausschließlich in Deutschland quasi auf Sabrinas grüne Wiese fliegen, deswegen sind wir Nachbarinnen. Ja, willkommen hier bei uns im Podcast.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Heute kannst du uns bei einem Thema über die Schultern hören, was sehr, sehr vielfältig ist und was sich mit den, wie Ruth von Braunschweig das mal spielerisch gesagt hat, mit den Dinosauriern der Aromatherapiebranche beschäftigt, nämlich mit der wunderschönen und unglaublich inspirierenden Hologrammveranstaltung meines, also ich mag ihn sehr, ich schätze ihn sehr, Kollegen aus Ungarn, Gergely. Und das Motto von dieser Veranstaltung, die man immer noch buchen kann, also bei sowas, das sind Aufzeichnungen, ist es eigentlich egal, wann man sie bucht. Da ist das Motto, wir müssen zurückschauen, um nach vorne schauen zu können. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses Motto, weil wir haben tatsächlich viele Urgesteine kennengelernt, Urgesteine, die die Branche maßgeblich geprägt haben, so wie meine damalige Lehrerin Shirley Price, die jetzt sage und schreibe über 90 ist. Ihr Mann ist schon eher Mitte 90. Die beiden sind, ich würde sagen, noch wirklich total fit und sie wurde interviewt und auch ein US-amerikanisches, kalifornisches Urgestein, die Jean Rose wurde interviewt und wirklich ein paar total spannende Menschen, also es waren insgesamt, glaube ich, fast 50 Menschen. Das muss eine Schweinsarbeit gewesen sein, diese Konferenz zu gestalten, zu füllen. Und darüber möchte ich einfach so ein bisschen plaudern. Und wer will, wir verlinken dann die Konferenz, kann natürlich das selber anhören, entweder dann mit einem Übersetzungsprogramm oder man kann eben gut genug Englisch.
Ja, ich finde es schon mal spannend, weil meistens kennen wir ja doch eher die deutschsprachigen Urgesteine, zumindest viele aus der Welt der Aromatherapie-Fans, die kennen die Deutschen und freuen sich dann auch, die zu treffen. Aber ich finde es auch so spannend, dass das ja so eine internationale Konferenz einfach ist. Über die ganze Welt kann man ja sagen.
Ja.
Und überall, er hat ja überall die Urgesteine ausgegraben, mehr oder weniger, die Dinosaurierknochen ausgegraben.
Ja, stimmt.
Ausgegraben. Und ich finde es total passend, weil wir werden dann auch zwischendurch mal erwähnen, was uns dieses Jahr noch an tollen Konferenzen so erwartet. Da kommt noch ein bisschen was, da freuen wir uns auch sehr drüber, weil Es ist auch für uns immer eine Bereicherung, anderen Kollegen, Kolleginnen zuzuhören. Und selbst wenn man das ein oder andere schon mal gehört hat, wir finden immer noch irgendwas, wo wir denken, oh, spannend, da könnten wir uns auch noch mal näher mit beschäftigen. Stimmt, da war ja auch mal was. Weil es ist einfach ja auch oft eine Sache der Perspektive. Der eine hat eher sein Faible für Hydrolate, der andere schwört auf die fetten Öle, der eine mag mehr die Inhaltsstoffe, da werden wir jetzt auch gleich nochmal so drüber sprechen. Der andere sagt, ach Quatsch, ihr immer mit euren Inhaltsstoffen, wir müssen ganz anders drauf schauen. Und von daher sind wir immer bestrebt, auch an solchen Kongressen und Fortbildungen selbst teilzunehmen. Und dazu laden wir alle Menschen ein, die sich interessieren. Und Jane, du gibst uns da heute jetzt einen Einblick mal, was es Interessantes aus dieser Welt gibt, aus der Vergangenheit. Aber auch für die Zukunft ist da einiges, was diese Menschen dir, mir und uns allen mit auf den Weg geben.
Ja, also nicht umsonst heißt das ganze Projekt ja nicht Aromatic Hologram. Und das ist wirklich so ein Hologramm, genau wie du eben gesagt hast. Da sind so viele verschiedene Ansätze drin und fast jeder hat mich auf seine Art unglaublich inspiriert. Es ging darum, die Menschen sehr persönlich zu interviewen. Also wir haben vorab die Fragen geschickt bekommen und es war auch wirklich so gemeint, dass wir über uns erzählen, über wie bin ich überhaupt dazu gekommen und wer hat dich inspiriert und wo waren deine größten Hindernisse, was ist dein Lieblingsöl, wenn du auf eine einsame Insel müsstest. So waren die Fragen an uns alle. Und fast alle haben das sehr persönlich, sehr, sehr inspirierend, sehr schön beantwortet. Ein paar sind irgendwie so, ja, die sind wie so eine Werbeveranstaltung bei ihrem eigenen Thema geblieben. Und ich werde einfach versuchen, ein bisschen drüber zu berichten. Aber bevor ich jetzt anfange, können wir gerne mal mit dem Feedback einsteigen und um einfach unsere Reihenfolge so ein bisschen einzuhalten.
Ja, nicht, dass jemand verzweifelt, weil noch kein Feedback gekommen ist.
Ja, es ist ein umso schöneres. Ne? Und das Feedback ist dieses Mal die Klammer, weil im Feedback haben wir dann auch noch gleich den extra Tipp mit drinnen.
Ja. Liebe Eliane und liebe Sabrina, ich amüsiere mich immer wieder über eure unermüdliche, gebetsmühlenartige Aussage, dass wir Zuhörerinnen lesen und denken sollten. Lachsmiley. Ich dachte immer, das Denken und Lesen sei ganz normal und üblich, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Auch das ätherische Öl für die unterschiedlichsten Dinge zu gebrauchen sind, dachte ich, kann man überall nachlesen. So ist es auch mit Lebensmitteln. Ich hatte eine Schleimbeutelentzündung am Knie und habe mich ein wenig schlau gemacht durch Lesen. Ja, durch Lesen. Und herausgefunden, dass Honig vermischt mit Apfelessig hervorragend bei Schleimbeutelentzündung helfen soll. Natürlich kann man Honig essen, zum Beispiel auf dem Brötchen, in Tee oder Ähnlichem. Und Apfelessig kann man ebenfalls wunderbar trinken oder in den Salat mischen. Trotzdem war die Mischung Honig und Apfelessig hervorragend als Heilmittel. Nach 2 Anwendungen war die Schleimbeutelentzündung erledigt. Ich esse Honig und Apfelessig, aber auch in Zukunft weiter und schmiere es mir, wenn nötig, auch wieder aufs Knie. Ich bewundere jedenfalls eure Geduld mit den Menschen und höre auch sehr gerne weiter zu. Herzlichen Dank für alles, was ihr macht und viele liebe Grüße.
Aber ja, auch wirklich vielen Dank zurück für dieses humorvolle Feedback. Das ist so nett. Und ich bin ja auch so eine Knietante, wissen ja viele schon. Ich würde gegebenenfalls tatsächlich noch ein bisschen Lorbeeröl, einen Tropfen pro Knie quasi noch in diese Mischung reintun. Das löst sich auch sehr gut auf in dieser Honig-Essig-Mischung. Ich bin auch ein großer Fan von Apfelessig. Oder man könnte ein beliebiges Öl, natürlich auch Lavendel oder Kajeput oder einen anderen Schmerzlöser. Ja, Copaiba bei der Entzündung oder Pfeffer, wenn es stark schmerzt. Also das muss man dann wieder nachlesen, was man dann gegebenenfalls reintun kann. Wir haben da ja so einen Quickfinder mit Schmerzen, glaube ich. Ne?
Und das ist so genial. Ich wundere mich immer wieder, dass der noch keine 100.000 Mal runtergeladen wurde, weil der ist richtig genial. Man kann nämlich dann aus seinem Repertoire anhand dieser Anleitung sich das Passende raussuchen. Es gibt eine Kurzanleitung, wie ich dann aus den Ölen, die ich eh zu Hause habe, mir eine Schmerzmischung machen kann. Und auch das Aromacetum von Doris wäre sicher eine Option, sowohl mit der Rose als auch mit dem Lavendel drin.
Ja, das können wir auch verlinken. Das ist eine gute Idee. Mhm. Ja, gut, dann erzähle ich mal so ein bisschen von dem Einstieg. Wobei ich habe diese Beiträge, das ist wie gesagt, das ist alles aufgezeichnet und deswegen ist das zeitlos. Und es kann auch sein, wenn die beiden, naja, 2,5 Menschen haben das gemacht mit einer immensen Energie, wenn die wieder den Nerv dafür haben, werden die vielleicht auch noch ein paar Leute interviewen, die nicht dabei sein konnten oder bei manchen möglicherweise auch wollten nicht dabei sein. Also ein paar wurden vermisst, unter anderem auch eine deutsche Pionierin. Aus Deutschland waren der Dr. Gümbel, den ich auch von meinen Urzeiten her kenne und dessen ganz frühe Bücher im Haug Verlag ich kannte. Und wir waren, glaube ich, die einzig Deutschen. Und dann waren sehr, sehr viele Englischsprachige dabei, also vor allen Dingen aus England, aus den USA und aus Australien. Es waren auch erstaunlich viele Asiatinnen. Ich glaube, es waren ausschließlich Frauen dabei. Aber insgesamt waren sehr viele Männer dabei. Also es war wirklich, wie du gesagt hast, das war absolut kunterbunt. Und für mich war natürlich ein Highlight zu sehen, dass die Shirley Price noch lebt und noch gut beieinander ist. Die hatte nur irgendwie ein Problem im Auge, brauchte, glaube ich, kurz danach eine Augenoperation, hatte immer das Auge so ein bisschen zu. Aber ansonsten wirklich, wie sie leibte und lebte, so eine typische britische, also irgendwie hat sowas Mütterliches immer gehabt, so eine Mama-Lehrerin.
Eine Lehrerin, oder?
Ja, genau. Ja. Also sie war nicht persönlich meine Lehrerin am Anfang, sondern ihr Kurs wurde damals nach ihren Vorgaben von dem Speaker-Institut von ihrer Schule in Frankfurt gelehrt, einer Mitarbeiterin. Und ich habe sie dann erst später kennengelernt, aber sie hat dann mein Diplom unterschrieben. Also ich habe das Diplom von Shirley Price.
Die hat also in Deutschland Unterricht, also die haben in Deutschland wie eine Zweigstelle gehabt.
Ja, genau.
Das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Spannend.
Ja, das war ganz spannend. Das war eine Stewardess, ich weiß noch, wie sie hieß. Die hat in Frankfurt gewohnt und die hat dann in ihren freien Tagen, hat die sich so um die Aromatherapie gekümmert und hat auch die Skripte, die waren damals ganz dünn, das war ganz, ganz wenig. Und es war auf einem ganz dunkel pinkfarbenen Papier kopiert, die Skripte, damit man es möglichst eben nicht kopiert und weitergibt. Man konnte es nur selber kaum lesen und die hat dann eben alles organisiert, den Raum und die Massagebänke und so weiter und so fort, auch die Pseudopatienten, die wir dann massieren mussten zur Abschlussprüfung, das hat die eben alles ganz toll organisiert, ja, so. Und die hatte auch noch so eine Art Zweigstelle in der Schweiz, wo die unsere Kollegin, die Sibylle Brogi-Leupli, genau die gleiche Ausbildung, ich glaube 2 Jahre später gemacht hat.
Wie umfangreich war das damals schon?
Das war ganz kurz. Das waren 3 intensive Massagetage. Dann musste man, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren 30 Massageprotokolle mit Öleauswahl ausfüllen und machen und durchführen und kommentieren. Dann gab es quasi so einen Überprüfungstag mit Fragen und allem, was man eben durch die Massage so, was einem so hochgekommen ist. Und dann gab es einen Prüfungstag. Also es war zusammen nur 5 Tage und ich fand das ziemlich mickrig. Es hat mich schon damals nicht befriedigt, vor allen Dingen, weil der Schwerpunkt so sehr auf der Massage war, nicht so sehr auf den Ölen. Und ich bin ja sofort von einem zum anderen gesprungen. Und deswegen kenne ich auch so viele. Ich kannte sogar die Patricia Davis, die mehrfach in diesem Projekt erwähnt wurde, weil einige bei Patricia Davis gelernt haben. Es gab ja ganz lange das Buch von ihr, ein großer deutscher Verlag, ich glaube, es war Goldmann. Es war auch mal mein Schulbuch sozusagen, was ich für meine Ausbildung, für meine Schüler eingesetzt habe. Und ich war beim Daniel Penuel und bei wem war ich denn noch? Also ganz viele von den Kollegen kannte ich zumindest ein bisschen. Und eins der Bücher von Marcel Lavabre, von dem hatte ich noch nie irgendwas gehört, außer dem Buch, der wurde da auch interviewt. Also ich habe dann quasi auch noch Gesichter zu Lerneinheiten erleben dürfen, die mich seinerzeit beeinflusst haben. Das war absolut spannend.
Und die Shirley Price, die hatte ja dann, die ist ja schon, ihre Tochter ist ja wahrscheinlich auch schon um die 60 dann.
Ja, viel mehr, die ist viel älter. Ah, okay. Da steigt schon die nächste Generation gerade ein.
Ah, okay.
Da wird also gerade die Enkelin von Shirley Price, die ist schon dabei, aber die wird, glaube ich, so in Richtung Geschäftsführerin der Firma im Moment, weiß nicht, es wird irgendwie übergeben, glaube ich. Und es wurde jetzt nicht groß thematisiert. Und die Firma heißt nicht mehr Shirley Price. Also nicht denken, wenn man Shirley Price Öle irgendwo im englischsprachigen Raum kauft, das seien ihre Öle. Sie hat ihre Öle, ihre gesamte Firma samt ihrem Namen verkauft. Und die Tochter Penny Price, die hat dann quasi so eine Art Nachfolgefirma gemacht, wahrscheinlich ein juristischer Trick. Und wenn man also deren Qualität und deren Ansprüche möchte, muss man bei Penny Price gucken und bestellen.
Und die Schule gibt es aber immer noch, oder?
Ja, die heißt dann, ja, dann Penny Price School. Da unterrichtete zumindest bis vor einiger Zeit die Shirley noch. Und ich weiß gar nicht, du hast ja ihren Mann Len ein bisschen besser kennengelernt.
Ja, als genau.
Ich. Das spannend. Der hat so ganz stark diesen sehr wissenschaftlichen Part mit dazu gebracht.
Der hat auch irgendwas mit Biologie oder sowas studiert. Also der ist, und ich habe ihn kennengelernt 2005, auch die Shirley Price wohlgemerkt.
Ja.
Das ist wirklich eine der internationalen Frauen, die ich wirklich kenne.
Ja.
Und also nicht kennen im Sinne von, dass sie mich wieder erkennt, aber ich habe sie kennenlernen dürfen. Ja, in Südfrankreich haben die ein Haus, wo sie auch regelmäßig Zeit verbracht haben und auch destilliert haben. Er hatte da so eine selbstgeschusterte Destille im Garten stehen und die haben da auch wohl Gruppen unterrichtet, hauptsächlich asiatische Schüler und Schülerinnen. Und wir waren damals mit Primavera, mit der Duftreise dort in Südfrankreich. Und das war Zufall. Und die Maria Kettenring kennt die beiden auch gut. Und die hat es wohl mitgekriegt, dass die im Lande sind und hat dann den Kontakt hergestellt. Und wir durften dann nachmittags das Ergebnis der Destillation bewundern. Er hat Thymian destilliert. Und mich hat das so beeindruckt, dass er da 100, die haben 100 Kilo Thymian geerntet. Und da kam dann, was weiß ich, ein paar Milliliter ätherisches Öl raus und er hat das so ganz stolz gezeigt, sein Hydrolat in so einem Einmachglas quasi. Und dann ging es darum, dass Primavera hat zu dieser Zeit ganz viele Hydrolate abgeschafft, aus Lagerkostengründen, nicht absatzfähig, aber es hat ja auch niemand über Hydrolate gesprochen. Und dann hat er gesagt, warum tut ihr das? Ich habe jetzt ein Buch geschrieben über Hydrolate und dann, es war mitunter das erste dickere Buch, wo es um Inhaltsstoffe auch ging, also ein bisschen Biochemie mit Hydrolaten, ist nie übersetzt worden, aber ich habe eins bekommen mit Widmung sogar. Und und er hat dann ein uraltes Melissenhydrolat aus dem Keller geholt und hat gesagt, jetzt guck dir mal die Qualität an, das steht schon seit Jahren im Keller rum, ja, ist einwandfrei, guck, einwandfrei, ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war so mit eins der sehr schönen Erlebnisse auf dieser Fahrt.
Ja, das ist so ein typischer Pioniermoment, vor allem wenn er dann so mitten in der Destillation stattfindet.
Ja.
Und ja, apropos Hydrolate, in der Zeit gab es ja dann das Buch von der Susan Ketty, die wurde auch interviewt und die hat mich sehr, sehr berührt. Das ist eine kanadische Kollegin, müsste auch so etwa mein Alter sein. Und die hatte das große Buch über Hydrolate geschrieben. Die ist eigentlich so die neuzeitliche Pionierin der Hydrolate-Wissenschaft in Anführungsstrichen. Sie hat die Aufmerksamkeit auf den pH-Wert der Hydrolate geführt. Und das Buch wurde wohl mal ins Deutsche übersetzt, ist aber dann kurz vor Erscheinen zurückgezogen worden. Und ich habe mich dann auch erkundigt, hatte mit ihr geschrieben, schon viele, viele Jahre her, kann mich nicht mehr an Details erinnern, dass sie gesagt hat, ja, in Deutschland werden ja die paar Hydrolate, die es gibt, mit Alkohol konserviert oder stabilisiert. Und das ist nicht das, worüber ich schreibe, weil das verändert dann den pH-Wert und alles, was ich beschrieben habe, stimmt dann einfach nicht. Und so wurde dann das Buch quasi, ist es dann nie erschienen. Aber ansonsten eine sehr, sehr beeindruckende Frau, von der ich mir, die meisten Stichworte aufgeschrieben habe. Ihre Großmutter, die hat mit Rudolf Steiner gearbeitet. Sie ist so von Kind auf so mit Pflanzen und mit der Erde verbunden aufgewachsen. Und sie liebt die Natur. Und ihr ist es ganz, ganz wichtig, dass gerade wir als Aromamenschen, dass wir unser Ego mal zur Seite legen und uns um die Erde kümmern, um das Verschwinden der Arten kümmern, dass wir mehr Bewusstsein entwickeln für die Natur und für die Knappheit unserer ätherischen Ölpflanzen. Sie sagt, wenn das jetzt so weitergeht, diese Verschwendung, die im Moment stattfindet, sie leidet, da hat man richtig gemerkt, sie leidet auch so drunter. Und gerade so wieder wie mit dem Weihrauch um sich geworfen wird, sie sagt, wenn wir so weitermachen, ist in 10 Jahren, haben wir 10 bis 15 Jahren, sagt sie genau, haben wir keine ätherischen Öle mehr, also kaum noch welche. Und selbst die bei denen heißt es die Black Spruce, die schwarze Fichte, Picea mariana ist am Verschwinden und ich hatte ja mal drüber geschrieben, Eukalyptus radiata ist am Verschwinden und die Atlaszeder ist am Verschwinden. Also der Schwund geht durch dieses Achtlose und durch diese Hybris, durch dieses buchstäblich um sich werfen und um sich schütten, geht gehen die Pflanzen so schnell den Bach runter. Ich weiß nicht mehr, ob sie war. Irgendjemand sagte, ich glaube, das war die Rhiannon, auch eine wichtige Lehrerin von mir, dass die Pflanzen ja jetzt so eine Commodity sind. Ich musste dann nochmal gucken. Ich weiß natürlich, was Commodity ist, aber ich wusste das deutsche Wort nicht. Dass Pflanzen eine Handelsware geworden sind. Die Pflanzen werden nicht mehr als Lebewesen und als Schenker für uns und unsere Gesundheit betrachtet und geehrt und sich bedankt, sondern es wird einfach um sich geworfen und wer mehr verkauft ist, dann kriegt dann irgendeine Prämie oder so. Und das ist falsch. Sie sagte sogar, Plants don't understand capitalism. Also Pflanzen verstehen keinen Kapitalismus. Und das war wirklich ein ganz guter Spruch. Also sie hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es haben mich andere Frauen und auch Männer durchaus sehr beeindruckt.
Ja, nochmal zu den Hydrolaten. Das ist ja heute, hat sich das Blatt ja wieder Gott sei Dank ein bisschen gewendet. Also dadurch, dass die Hydrolate jetzt auch einen Mehrwert in der Gesellschaft bekommen haben, also dass viele Menschen verstehen, dass sie mehr sind als irgendein Abfallprodukt. Unter dem Begriff liefen sie ja in meiner Ausbildungszeit.
Ja, ja, ja. Tragisch.
Gibt es, also meiner Meinung nach, weiß ich jetzt gerade nur so ad hoc eine der guten Firmen, die noch mit Alkohol konservieren und der Rest macht das ja eigentlich schon gar nicht mehr. Also man hat das ja begriffen, dass die Hydrolate erstens mal, wenn man sie gut behandelt, relativ stabil sind. Klar, sie sind empfindliche Produkte. Aber das ist halt Käse und Brot und Milch eben auch. Und ja. man muss eben dementsprechend mit umgehen. Oder wir haben ja auch die anderen tollen Konservierungsmöglichkeiten mit dem Rettichwurzelextrakt. Und ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, heute wäre sie vielleicht wieder bereit, dass das Buch übersetzt werden würde. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile auch zumindest dein Buch und noch von zwei anderen Kolleginnen gute deutsche Literatur zu dem Thema. Aber dazu den Hydrolaten fällt mir auch noch die Sheen Rose ein, oder?
Ja, genau, die Jean Rose, Amerikanerin, die ich hatte auf Instagram gesehen, dass sie Geburtstag gefeiert hat. Ich glaube, sie ist 80 geworden oder so letztes Jahr. Und wir hatten also zwei sehr, sehr betagte Amerikanerinnen dabei. Und die Jean Rose, die hat sogar gesagt, dass sie, ich glaube, ich habe ausgerechnet, dass sie möglicherweise 87 geworden ist, so von dem, was ich bei Instagram abgeleitet habe. Und die Jean Rose, die sagt, dass sie den Begriff Hydrosol erfunden hätte. Aber es hat im Laufe der Interviews, habe ich das noch von jemand anderem gehört. Also vielleicht hat sie es für Amerika sozusagen geprägt, diesen Begriff. Es ist ja wie bei meiner Worterfindung Aromapraxis und Aromapraktikerin. Das weiß ja keiner mehr, dass ich das erfunden habe, das Wort. Die Wörter, die gab es vorher nicht. Und so ist es wahrscheinlich auch bei solchen Wörtern wie Hydrosol oder Hydrolat oder Hydrola. Da weiß man dann irgendwann nicht mehr, wie die quasi entstanden sind. Und sie hat so ein bisschen eben aus ihrer Anfangszeit erzählt, sie ist so eine Heilkräuterfrau, die da sehr intensiv mit den Heilpflanzen zu tun hat und mit Tinkturen und Balsamen und so weiter und hat ganz, ganz früh in einem ätherisch Ölbuch, sie hat viele Bücher geschrieben, hat sie eben schon über die Hydrolate gesprochen. Also die ist da definitiv eine ganz wichtige Pionierin in den USA. Und in Kalifornien, aus Kalifornien waren mehrere Interviews, da war so eine, wie soll man sagen, so eine Vierergruppe von Männern, die eigentlich die gesamte Szene so ein bisschen geprägt haben, inklusive von Michael Scholes, der sogar den Gründer der größten und ersten riesigen USA MLM ätherische Ölfirma geschult hat und der dann anders durchgestartet ist als die meisten anderen Kollegen.
Erfolgreicher wahrscheinlich.
Ja, also finanziell mit Sicherheit, ob er wirklich glücklich dabei gewesen ist, ist dann noch die Frage.
Er lebt ja nicht mehr.
Ja, und die anderen sind der John Steele, hat mir auch super gut gefallen, und der Marcel Lavabre, von dem hatte ich eigentlich versucht, das Buch gab es im Bauer Verlag in Deutschland, und der hatte als erster völlig unauffällig eigentlich so ein bisschen über die Chemie geschrieben, aber irgendwie also es war schwer nachzuvollziehen. Also Chemie ist ja auch ganz schwer zu strukturieren. Das ist ja sowas Ganzheitliches, was man ganz schwer so nach und nach schreiben kann. Und damals hatte ich wirklich versucht, mich auf die Chemie zu konzentrieren. Und möglicherweise, wenn ich das jetzt so gerade sage, hat er mich vielleicht sogar dafür oder dazu inspiriert, die Chemie überhaupt in die Ausbildung zu tun. Ich glaube, da bin ich auch Pionierin. Also ich glaube, bevor ich die Chemie unterrichtet habe, das habe ich schon in Wiesbaden gemacht, das ist lange, lange her. Ich glaube, davor hat niemand Chemie in den Kursen gehabt. Also fällt mir auch gerade so ein, wenn man so Assoziationen hat, dann kommt manchmal sowas hoch. Und ich denke mal, dass da Marcel Lavabre ein ganz, ganz schönes Stück dazu beigetragen hatte. Und natürlich der gute Kurt Schnaubelt, der mich schon immer sehr inspiriert hat, der auch schon in meiner ersten Fachbuchauflage war sein Foto drin. Und dann kam irgendwie dieser ganze Zirkus mit Copyright und überhaupt und so. Das wurde immer schlimmer für die deutschen Verlage. Und dann musste jeder, sowohl Autor eines Fotos, das war in den meisten Fällen ich, und auch jede abgebildete Person musste ihre schriftliche Genehmigung geben. Und Martin Henglein und der Dr. Kurt Schnaubelt, die haben gesagt, nö, diese Bilder sind nicht gut, das wollen wir nicht. Also ich habe die Mail kürzlich wiedergefunden, er fand sich dermaßen schlecht getroffen, also fand ich jetzt gar nicht, aber okay, und wollte das Foto nicht drin haben. Und er hat viele Konferenzen in Kalifornien gemacht, bietet die gelegentlich möglicherweise sogar immer noch an, also jetzt war halt ein großer Bruch wegen Covid und Restriktionen, aber er ist, glaube ich, noch nicht sozusagen am Ende seiner Karriere angekommen. Er war befreundet oder bekannt mit Professor Dr. Babner. Er hat auch an der TU in München studiert. Das war so ein bayerischer, das hört man ihm auch noch so richtig an, ein bayerischer Chemiker, Doktor der Chemie. Und seine Bücher waren auch immer sehr wissenschaftlich orientiert. Die haben mir, sehr wissensdurstige Person, immer sehr, sehr gut gefallen.
Aber da kommen wir doch noch zu einer Österreicherin, wenn wir schon dabei sind.
Ach so, ja, genau.
Die dürfen wir ja gar nicht unterschlagen. Das war mir jetzt zum Beispiel gar nicht bewusst, dass wir eine ganz bekannte Frau in der Aromatherapie auch haben. Wohlgemerkt in der französischen, aber sie ist eigentlich Österreicherin, Margarete König.
Was? Wer ist das?
Die ist wohl die Ziehmutter von der Danielle Raymond, oder?
Raymond, genau.
Ja.
Die Danielle Raymond wurde auch gefragt und sie hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Ich habe von ihr schon eine mehrteilige Podcast-Reihe angehört, wo sie über die ihre in Anführungsstrichen Adoptivmutter Inspiratorin gesprochen hat. Also sie hat eigentlich fast das ganze Leben da schon ausgepackt und gezeigt. Sie ist als ganz junges Mädel, ich glaube, sie war am Anfang sogar unter 20, als sie da angefangen hat, bei der Madame Marie oder Marguerite Marie. Die Frau König hat dann den Herrn Marie geheiratet und gilt als die Urmutter der Aromatherapie, hat auch den Robert Tisserand und gab noch ein paar Frauen inspiriert. Ich glaube, sie war eine Konkurrenz von Micheline Arcier, von der gab es auch ein Buch ins Deutsche übersetzt. Also irre, wie viele Bücher es damals im Deutschen gab von, wie soll man sagen, unabhängigen Lehrern, die ganz unterschiedliche Richtungen in einer Richtung beigebracht haben, aber immer breit gefächert und nie firmengebunden. Heute haben wir natürlich sehr, sehr viele Bücher auf dem deutschsprachigen Markt, aber die sind meistens quasi in Anführungsstrichen Broschüren für die jeweilige, einer der beiden ganz großen MLM-Firmen. Also die empfehlen dann auch nur ihre Öle und geben dann auch hässliche Kommentare bei Büchern wie bei uns. Wir würden ja so komische, exotische Öle wie Bergamottminze oder so besprechen. Die kann doch kein Schwein kaufen oder so. Also es ist manchmal schon etwas abstrus. Und die Frau König oder Frau Marie, die war da eben sehr, sehr aktiv. Zuerst in Paris und dann in London. Und die Danielle Raymond hat das übernommen. Und die ist immer noch ganz, ganz aktiv. Die hat für alle britischen Firmen, die Rang und Namen haben, inklusive British Airways und ähnliche, hat die Produkte und Empfehlungen und Schulungen und alles Mögliche entwickelt. Also sehr, sehr fleißige und trotzdem würde ich sagen, ja, fast eine bescheidene Person. Also wir hatten überhaupt bei den Interviews ein paar so bescheidene Menschen, also die Julia Lawless, deren Buch gab es auch auf Deutsch, das war ein ganz toller Bildband, die Enzyklopädie der ätherischen Öle, das war für mich ein Segen, das Buch, weil es endlich mal Bilder dabei waren der Pflanzen und ganz viele Details zu den Pflanzen. Die hat die hat dieses Wissen schon mit der Mutterbrust quasi aufgenommen, weil ihre Mutter aus Finnland war eine ganz aktive Kräuterfrau und das hat die Julia Lawless dann quasi so richtig übernommen, hat eine wunderschöne Ölefirma namens Aqua Oleum, ganz engagiert, aber ganz still irgendwie, ganz, ganz bescheiden. Und bei den Männern aus den USA, der David Crow, auch so ein ganz ruhiger Mann, der einfach so sein Ding macht und der bei diesem ganzen Ego-Gehacke, was man so, also ich finde im deutschsprachigen Bereich ganz besonders erlebt, im Moment läuft da ja auch wieder einiges, und aber es gibt auch international ein bisschen Gehacke, es ist nicht ganz so ausgeprägt, und der David Crow mit seiner Firma Flora Copeia, der ist da so, der macht einfach sein Ding, und der hat ein sehr, sehr berührendes Buch geschrieben über einen Menschen, eigentlich ursprünglich ein Italiener, der nach Ecuador ausgewandert ist, und der hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Palo Santo-Bäume zu schützen, die wie alles andere ja auch jetzt neuerdings in den letzten 10 Jahren fürchterlich ausgebeutet werden. Es wird mit Palo Santo-Öl um sich geworfen, und das sind so, wie der Name sagt, Palo heißt Holz, Santo heilig, das heilige Holz, genau dieser Gegend, das ist der südamerikanische Weihrauch tatsächlich, das riecht auch, ja, wie Weihrauch mit einem Hauch, Hauch, wie soll ich sagen, muffliger Pfefferminze sozusagen.
Ich hätte was anderes gesagt, das wäre aber auch nicht netter ausgefallen.
Du kriegst ja eh die Krise. Also ich laufe ja bei dem arabischen und somalischen Weihrauch davon und ich weiß, ich kann es nur ahnen, warum, weil ich bin auf so eine Nonnenschule geprügelt worden und da habe ich jetzt nicht so ganz tolle Erinnerungen dran. Möglicherweise ist da eine ganz tiefe, es ist noch nicht meine Aversion. Also ich möchte das Öl lieben, aber ich kann es nicht. Mir wird dann einfach komisch und ich glaube, du kennst ein ähnliches Gefühl von Palo Santo. Jedenfalls hat der David Crow dann diesen Mann besucht und hat es unglaublich schön in dem englischsprachigen Buch Sacred Smoke vorgestellt. Es ist eines der ganz wenigen Bücher in meinem Leben, was ich schon 2-mal gelesen habe. Und ich glaube, ich werde es noch ein 3. Mal lesen, weil das ist so tiefgründig über eben diese heilige Pflanze und was da auf der einen Seite, wie sie geliebt und geschützt wird und andererseits, wie sie ausgebeutet wird. Und er importiert dann, also er unterstützt diesen Schützer und importiert in den USA dann auch wirklich nur dieses ganz gut geschützte Palo Santo Öl.
Es gibt ja auch Holz. Also ich habe zum Beispiel Räucherholz, haben wir auch im Shop. Da kann man auch verräuchern. Und das riecht echt total stark schon, wenn du es nicht verräucherst.
Ja,
das ist extrem. Ich habe mich mal damit beschäftigt im Rahmen der Duftkommunikation, weil es mich echt aus den Latschen mal gehauen hat, dieser Duft. Also es war wie, wie wenn mir jemand irgendwie eine Todesnachricht überbringt. Ich habe gerochen und sofort geheult. Also es ist ich wusste gar nicht, wie mir passiert. Ich konnte es nicht verhindern. Es war und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, auch mit Hilfe von Christine Lamontaine. Und es gab eine Seite, da, also das wird dieser Mensch, der sich sehr ausgiebig mit Palo Santo beschäftigt, der hat gesagt, das ist quasi vom Räuchern, der Effekt von Palo Santo vereint alle Drogen dieser Welt. Also die Eigenschaften aller Drogen dieser Welt, also auch was das Bewusstsein und so weiter. Also es wird auch genommen, um tief ins eigene Bewusstsein einzusteigen. Also das macht schon was mit einem, finde ich. Also wenn man es auf der Ebene energetisch nutzt, ist es, glaube ich, schon ein sehr, sehr tiefgehender Duft, sowohl als Räucherwerk und sicher auch als ätherisches Öl. Also das ist richtig Hammer.
Ich habe auch diese Holzstückchen hier und ich finde sie tatsächlich auch angenehmer als das Öl. Also ich habe jetzt nicht so Probleme mit dem Öl und es hat mir auch schon auf meinem Knie wunderbar geholfen. Aber ich halte es
bei Schmerzen, ja.
Einfach. Ja, ne, genau. Ich halte es sehr in Ehren und ich räuchere meine 2 Stäbchen auch wirklich nur, wenn ich quasi die Atmosphäre wirklich reinigen muss. Mir sind ja in letzter Zeit ein paar ziemlich abartige emotionale Überfälle passiert und in solchen Situationen, dann kann ich meistens auch nicht schlafen und dann wiederkäue ich das dann in meinem inneren Dialog und dann ist das für mich ein ganz guter Helfer, um quasi gerade das Schlafzimmer so ein bisschen zu klären. Und ich habe dann auch das Gefühl, dass diese, manchmal waren es jetzt wirklich so wie diabolische Mächte, dass die einfach von mir weichen. Da ist das schon ein ganz schönes Öl, aber man sollte eben damit wirklich absolut respektvoll umgehen. Und was der David Crow noch so gesagt hat, fand ich unheimlich toll. Also er ist auch so ein extremer Umweltschützer, ähnlich wie so sein Caddy und wie ich. Also das trifft dann so wirklich wie Musik auf meine Ohren. Und er sagt oder hat nochmal ausdrücklich daran erinnert, es gibt Firmen oder Mitarbeiter, freie Mitarbeiterinnen von solchen Firmen, die erzählen den Menschen, wenn sie dann 30, 40 oder 130 Tropfen unverdünntes ätherisches Öl auftragen, ja, also das wird gemacht. Ich habe sogar ein Schulungsvideo dazu. Also es ist jetzt nicht, uns wird ja oft vorgeworfen, dass wir keine Ahnung haben. Wir haben mehr Ahnung, als uns lieb ist. Und da wird wirklich empfohlen, teilweise ganz heftige Öle in wirklich unvorstellbaren Mengen auf die Haut aufzutragen. Und wenn die Leute dann verständlicherweise mit einer Hautrötung oder sogar mit Blasen reagieren, dann heißt es, oh super, das ist Detox, das ist ganz toll, das zeigt, dass dein Körper da wirklich sich endlich reinigt von irgendwelchen alten Sachen. Da gibt es dann unterschiedliche Interpretationen. Und der David Crow, der sagt so ganz klar, nein Leute, das ist keine Detox-Reaction, that's called a contact dermatitis. Das ist eine Kontaktdermatitis, das ist ein Fall ja. von Hautarzt. Ne? Und da hat er wirklich ähnlich dran erinnert wie einer der anderen, fällt mir gerade nicht ein, wer es war. Doch, es war auch er. Er hat gesagt, er kennt jemanden, der durch diese pausenlose Einnahme Morbus Crohn bekommen hat. Ist ja auch kein Wunder. Ne? Wir sagen ja immer wieder, dass die Öle, die ganz reich an Monoterpenen sind, dass das chemisch betrachtet Lösungsmittel sind. Und wenn man halt jeden Tag 10, 20 solcher Tropfen Lösungsmittel, manchmal noch nicht mal emulgiert, runterkippt, da kommt schon noch einiges im Darm an und dass der dann sauer reagiert, ist eigentlich auch völlig normal. Ne? Eine Entzündung will ja auch immer abwehren. Und Morbus Crohn ist nicht witzig.
Nee, das ist wirklich nicht mehr witzig dann. Also da hört es dann irgendwo wirklich auf. Aber gut, dann kann man es auch nicht mehr gut ändern. Also Morbus Crohn ist, so viel ich weiß, auch nicht heilbar.
Unheilbar, ja, ja, Cortison. Genau. Cortison. Ja. Ja.
Und Da fällt mir aber ein, ich hatte letzte Woche im Geschäft auch jemanden, die mir erzählt hat, sie war auf einem Vortrag und hat diese Massage dann gezeigt bekommen und die Probeperson quasi hat dann ganz roten Rücken gehabt, weil die ätherischen Öle pur aufgeträufelt wurden in großen Mengen und dann war sie ein bisschen verunsichert oder verängstigt und dann hat man ihr gesagt, nein, das ist normal, das ist jetzt eine super Reaktion, der Körper, der entgiftet jetzt gerade und der macht da alles, die Wirbelsäule wird jetzt gereinigt und da kommt alles, was da an Dreck sitzt, wird jetzt rausgeschwemmt.
Ja,
und
genau, so wird
es also so ein hirnrissiger Schwachsinn, Entschuldigung, ist es kaum zu glauben. Aber wir haben eben gesagt, du hast von einem Kleeblatt gesprochen, bezüglich der Männer. Und wir haben aber dann festgestellt, Palo Santo hätte auch noch zwei Blätter, nämlich den Breu.
Breu.
Oder Breu. Breu. Breu.
Ja, genau. Das,
Breu,
das ist ein Akzent auf dem
Brasilianisch,
U.
Oder?
Brasilianisch, oder? Ja, also das ist angelehnt an eine Ureinwohnersprache. Ich weiß
ein Weihrauch? Ne?
Also ja, es ist ein brasilianischer Weihrauch, genau. Mhm. Mhm. Und der hat schon einen eigentümlichen Geruch, oder? Also ich finde es.
Aber ja. Ich mag ja, das mag ich jetzt wiederum, ja, wie Palo Santo.
Ja.
Und dann gehört er noch dazu, und das ist ja jetzt vom Geruch her wirklich ein himmelweiter Unterschied, die Linaloe-Bären.
Ja, ne? Also die drei Bäume sind alles Burseras, ne? Palo Santo, Breu. Oder man müsste eigentlich auf Deutsch dann wirklich sagen Breu Weihrauch, dann würde man das besser verstehen. Mhm. Möglichst mit dem Akzent, dass man eben nicht Breu sagt. Ich habe es eben gar nicht verstanden. Das hört sich so nach Gebräu an.
Ja, was hast denn du da für ein Gebräu?
Ja, genau. Also man wirklich Breu sagt. Und das dritte eben Linaloe-Blätter und Beeren. Das sind alles Bursera-Bäume, die alle so im weitesten Sinne, zumindest von hier aus gesehen, aus der ähnlichen Gegenkommen, also aus dem mittelnördlichen Südamerika sozusagen und Mittelamerika auch. Und doch sehr unterschiedlich riechen und doch alle auch sehr, sehr verehrt werden. Der Name Bursera wird einem Botaniker, ich glaube, der hieß Joachim, also Herr Bursera war das, dem quasi, der wird mit diesem Namen, der Familie geehrt.
Gewidmet.
Ja,
und ganz genau. Ich habe gelesen, dass in der französischen Aromatherapie, ich glaube, von unserem Kollegen Francom, der Breu oder Breu-Weihrauch bei Endometriose-Schmerzen gerne verwendet wird äußerlich zum Einreiben auch.
Also da soll er, wie der da drauf gekommen ist. Also ich liebe ja seine Seite und ich liebe seine, der wurde zum Beispiel nicht interviewt, weil er kann kein Wort Englisch. Der hätte unbedingt dabei sein müssen und ich glaube, die hatten auch nicht die finanziellen Mittel, um jetzt noch einen Übersetzer anzuheuern. Also der Pierre Francome ist wirklich ganz, ganz spannender, ist ein Pharmakologe, Pharmazeut und der hat eine tolle Öle-Seite und bietet teilweise auch ganz, ganz besondere und neue Produkte an, zum Beispiel von der frischen Gewürznelke, nicht von der getrockneten und ja. Er kommt auf so ganz irre Ideen, also ganz kreativer Mensch, also er hätte dabei sein sollen, aber das hat eben quasi aus technisch-sprachlichen Gründen nicht funktioniert.
Palim, palim, jetzt kommt eine kleine Unterbrechung und sagt euren Gunsten, wir haben uns mal wieder was überlegt, im letzten Jahr haben wir auch schon einen kleinen Gutschein für euch mitten im Podcast platziert und das möchten wir dieses Mal wieder tun und zwar bekommt ihr auf alles außer Seminare und Bücher, also die üblichen Einschränkungen, die es immer gibt und nicht in Kombination mit anderen Gutscheinen. Wir schreiben das aber nochmal genau in die Shownotes rein, was ausgeschlossen ist. 5% Rabatt, wenn ihr, und das ist wichtig, im Gutscheinfeld unter dem Code oder den Code eingebt Urgesteine 24. Also wir Urgesteine ohne H.
Oh ja, ohne H, genau.
Genau, die also Urgesteine 24 und dann bekommt ihr 5% auf euren Einkauf. Das Ganze gilt bis zum 5.7.2024.
Ja, also das passt dann zu den, den Namen haben wir natürlich gewählt, weil es hier um diese Urgesteine und die Dinosaurier der Aromaszene geht, die die Aromaszene beeinflusst haben. Und ich habe eben mal so nachgedacht, ich denke, die jüngste Person muss tatsächlich Ende 50 oder Anfang 60 gewesen sein. Und die älteste war dann, nehme ich an, Shirley Price mit 91, glaube ich, war die älteste. Also es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, auch die Mittelalten sich anzuhören, die Rhiannon Harris, die demnächst, fast steht sie vor der Tür, die Botanica-Konferenz schon seit vielen Jahren veranstaltet, also auch eine ganz wichtige Person in der Szene, die noch kein Buch geschrieben hat, aber es ist wohl eins in der Pipeline von ihr, endlich, endlich. Die ist so, so wichtig, auch für alle Pflegekräfte, sie ist ursprünglich Krankenpflegende, für Palliativpflege und so weiter ist sie einfach eine ganz, ganz wichtige, die auch dieses evidenzbasierte Arbeiten eingeführt hat. Und sie hat so ein bisschen mehr angedeutet als gesagt, weil ich habe mich immer sehr gewundert, warum haben wir keine schönen klinischen Studien mehr? Also es ist alles so, es geht jetzt alles so in diese Nanopartikelwelt, irgendwie ein Bestandteil eines Öles interagiert mit irgendwelchen Membranen und irgendwelchen Nanopartikeln. Also das ist sehr unbefriedigend für uns. Und wenn dann klinische Studien sind, sie oft aus dem Iran. Und ich glaube jetzt nicht, dass man die so 100% ernst nehmen kann. Das heißt, diese richtig schönen klinischen Studien an Menschen, das war so am Anfang des Jahrtausends. Und sie sagte, ja, damals war die Aromatherapie, kann man ja im Englischen hier sagen, war einfach akademisch zu erlernen, wurde an Unis gelehrt, an wenigen, aber es wurde an Unis gelehrt. Und da musste man logischerweise dann eine Abschlussarbeit liefern. Und diese Arbeiten haben uns so zwischen, ich weiß es ja nicht genau, 2003, 4, 5 und 2010, 11, 12 oder so, haben die uns wirklich mit tollen Studien versorgt. Und man konnte da so ganz viel evidenzbasiertes, hilfreiches Wissen für den Pflegebereich erlangen. Und das hat jetzt aufgehört. Das wurde also systematisch weggeschossen, so wie jetzt im deutschsprachigen respektive EU-Bereich immer mehr Öle weggeschossen werden. Bei unserer letzten Folge habe ich daran erinnert, wer was über Fenchel und die neuen Warnungen lesen möchte, gucke bitte im Öle-Lexikon auf meiner Website www.aromapraxis.de unter Fenchel, da steht einiges drin, habe ich mir viel Arbeit gemacht, das zusammenzuschreiben. Aber in Großbritannien wurde dann die gesamte akademische Aromatherapie abgeschossen und Ähnliches sei auch in Australien passiert. Da sind dann auch die ein paar Schulen vom Gesichtsfeld quasi verschwunden. Also überall wird einfach die Naturheilkunde getreten und wirklich wird versucht, unmöglich, also erstmal lächerlich zu machen und dann unmöglich zu machen. Das berichtete auch der sehr, sehr angenehm erzählende Herr Battaglia, der ursprünglich waren seine Eltern oder Großeltern, glaube ich, Italiener, deswegen hat er diesen italienischen Namen. Der ist so der bekannteste Aromamensch in Australien und der hat dort auch einiges in diese Richtung mitmachen müssen, so groß aufgebaut und dann wurde immer mehr abgeschossen. Also das hat sich durch einige Berichte so durchgezogen. Und zwischendrin tauchte dann sehr wohltuend der Marco Valussi, den ich ja schon sehr häufig erwähnt und beschrieben habe. Über den kann man einiges.
Der ist doch gar nicht so alt, oder?
Nee, das stimmt. Der war vielleicht einer der Jüngsten. Der müsste einen Zacken jünger sein als ich. Da hast du recht. Genau. Der war möglicherweise einer der Jüngeren. Gut, vielleicht sieht er auch nur so jung aus. Er ist ganz schwer einzuschätzen, wie alt er ist. Also er ist definitiv über 50, das ist ganz klar. Vielleicht kann man sagen, es ging ab einem halben Jahrhundert los, aber ich weiß es nicht genau. Ne?
Da kann ich bald dabei sein.
Ja, genau. Da kann ich nur spekulieren, weil ich bin ganz schlecht im Alter schätzen. Aber ich schätze ihn sehr und auch seine evidenzbasierte Arbeit mit ätherischen Ölen, der hat also auch einiges von seiner Arbeit und von seinem Werdegang erzählt. Ursprünglich ist er ein, wie nennt man das, Forstwirtschafts...
Forstwirt heißt es in Deutschland.
Forstwirt heißt es, glaube ich, genau. Und er hat so ein Projekt in Italien aufgebaut, in einem Dorf, was am Aussterben war, wie es in ganz vielen Orten Italiens ist, mit Destillationen, dass die einfach so ein bisschen selbstständig lernen, sich selber über Wasser zu halten, destilliert göttliche Öle. Also ich habe noch nie so ein tolles Ingweröl gerochen wie das von ihm. Sind auch ein bisschen teurer als so Durchschnittsöle.
Ich glaube, die Doris hat eins von ihm in Italien in ihrem Laden in Eppan.
Wahrscheinlich dieses Eukalyptusöl von ihm. Das ist der Hammer, weil ich bin sonst absolut kein Fan von Eukalyptusöl. So viele Eukalyptusöle ich hier überall rumstehen habe, war auch mit ein Grund, hier das Haus zu kaufen, weil da gab es mal Eukalyptus vor der Haustür. Der war aber eben zu nah an der Haustür gepflanzt. Der musste dann leider irgendwann doch weichen. Und der hat genau diese Art Eukalyptus gunnii oder gunnii destilliert. Und also da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, die Flasche klaue ich notfalls. Also das war echt der Hammer. Also der
Die Flasche also, klaue ich notfalls.
Ja, ja, ja. Über ihn wird man noch einiges mitkriegen, weil der veröffentlicht da auch, der hat auch demnächst ist eine Konferenz in Graz, eine jährliche Konferenz über ätherische Öle, da wird er auch berichten. Der hat über Covid und ätherische Öle geforscht und ein Paper mit zwei anderen Leuten veröffentlicht. Also der ist da ein ganz aktiver, über den wird man zum Glück noch einiges hören.
Du, die Rhiannon, da müssten wir vielleicht noch mal drauf hinweisen. Das ist nämlich eine der zukünftigen Konferenzen jetzt im Mai.
Ja.
Die eine große Konferenz ist, die dreht sich dieses Mal rund um Zitrus, Öle, Pflanzen. Das ist der Schwerpunkt. Drei Tage, glaube ich sogar.
Die ist immer Freitag, Mittag bis Sonntag, genau. Sonntag,
genau. Und dieses Mal kann man sich dann alles mit, die ist online, alles mit deutschem Untertitel anschauen. Das ist sicher für die interessant, für die, denen es schwerfällt, einfach Stunden oder Tage alles auf Englisch umzusetzen. Also das kann man sicher, wenn man ein bisschen Englisch kann, mal eine Stunde, zwei machen. Aber dann bei mir ist dann einfach die Konzentration weg. Und das finde ich spannend. Also wer da Interesse hat, der sollte sich auf jeden Fall für diesen Termin vormerken. Und man kann, glaube ich, auch Aufzeichnungen anschauen, wenn man registriert ist oder sich eingekauft hat.
Je nach Zahlmodalität. Man kann dieses Live einfach nur buchen, das ist dann ziemlich günstig. Und man kann zwei verschiedene Modalitäten so und so lange dann auch noch sich nach anhören. Genau.
Mhm. Du, aber Jan, mir fällt noch was ein. Du hattest eben noch mal so diese viele Literatur oder jede Menge Literatur, die es vor vielen Jahren schon gab, wohlgemerkt, angesprochen, sogar in deutsche Sprache übersetzt.
Ja.
Auch, vor allen Dingen die Franzosen, also die haben viel in die deutsche Sprache übersetzt. Dabei fällt mir ein, dass unser Buch Aromatherapie für die Seele jetzt ins Tschechische übersetzt
wird. Stimmt, mal wieder eine Übersetzung. Wahnsinn.
Genau. Tschechisch haben wir noch nicht. Wir haben jetzt schon Ungarisch, Französisch.
Genau. Polnisch war ja mal.
Polnisch bei Kindern, genau. Ja. Und dann Tschechisch jetzt beim Seelenbuch.
Japanisch. Mein Fachbuch, dritte Auflage, also völlig veraltet, gab es auch im Japanischen.
Genau. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Tagen ein Insta-Live, was wir auch aufgezeichnet haben. Das können wir vielleicht auch nochmal verlinken.
Da
die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch ihre Fragen loswerden. Ich glaube, wir haben auch zahlreiche Fragen beantwortet. Und da ist mir vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig, weil eine Frage war, was unterrichtet ihr denn überhaupt? Französische, englische, deutsche Aromatherapie, auch nochmal den Unterschied vielleicht kurz zu erklären. Die französische Aromatherapie hat wirklich einen therapeutischen Ansatz. In Frankreich gibt es bis heute viele therapeutisch arbeitende Menschen, unter anderem auch Ärzte, aber auch Apotheker, die die ätherischen Öle mit ihrer therapeutischen Expertise und ihrem Fachwissen bei Krankheiten anwenden, also die wirklich Patienten behandeln. Und das ist im deutschsprachigen Raum nicht gegeben, weil wir erstens mal zu wenig Ärzte und Therapeuten haben, die Interesse an dem Thema haben und das lernen wollen. Und zum anderen ist es in Deutschland eher verbreitet, die Aromapflege zu praktizieren. Nichtsdestotrotz können alle, die bei uns den Unterricht in Anspruch nehmen und therapeutisch arbeiten, sich später auch Therapeuten nennen. Sie lernen auch, wie man therapeutisch arbeitet. Was wir nicht unterrichten, ist tatsächlich die innerliche Einnahme außerhalb der Aromaküche. Die wird schon angesprochen, aber die Einnahme als Medikament ist in Deutschland, so viel ich weiß, in keiner Schule, keiner seriösen Schule, ein großes Thema, weil das eine ganz andere Wirkweise ist. Da muss man einfach wirklich ganz viel mehr wissen, was die Medizin, was Organe betrifft, was Stoffwechsel betrifft und so weiter und so fort. Weil hier haben wir es mit einer systemischen Wirkung der ätherischen Öle zu tun. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, und das hat eine Kollegin gerade so nett auf Instagram vor ein paar Tagen geschrieben, dass sie selbst nach 20 Jahren noch nie das Bedürfnis hatte, ätherische Öle zu schlucken, weil sie gut mit der äußeren Anwendung sowohl übers Riechen als auch über das Auftragen in einer physiologischen Verdünnung gute Erfolge erzielt in den allermeisten Fällen.
Also ich frage mich auch immer wieder allen Ernstes, warum muss ich etwas einnehmen, wenn ich gesund bin? Also einfach mal so, weil Grippezeit ist oder so, muss ich dann wirklich irgendwas schlucken. Was anderes ist es, mich hat irgendeine ganz furchtbare Krankheit überfallen und ich habe irgendwie eine mega Verkeimung und mein Bein soll amputiert werden oder weiß der Kuckuck, was es für schlimme Sachen gibt, dass man sich da vielleicht mal erkundigt, was kann ich da machen und was ist der Unterschied zwischen dünndarmlöslichen und nicht dünndarmlöslichen Kapseln und sowas. Das ist ja meistens überhaupt nicht bekannt. Es wird weder emulgiert noch die richtigen Kapseln genommen. Also was das mit den Bakterien im Körper macht, mal abgesehen auch diese Überdosierung auf der Haut, gehen ja auch an die physiologische Hautflora. Das wird alles nicht bedacht. Das heißt, es ist da null auch Interesse. Erkenntnis muss ja nicht jeder haben, aber ich finde, man muss so ein Interesse haben und sich dann langsam in der Thematik, mit der man sich beschäftigt und vor allem, wenn man Tipps an Fremde gibt, sollte man sich damit befassen. Und wir haben ja auch gestern wieder diese Frage gehabt, wie ist es im Insta-Live, wie ist es mit Johanniskrautöl und Antibabypille und immer wieder kommt die Frage, wie ist es mit Johanniskraut und Lichtempfindlichkeit und so weiter. Man muss wirklich sich damit befassen, was geht über die Leber von dem, was wir uns sozusagen, was wir essen, trinken und an Medikamenten zu uns nehmen und was macht die äußerliche Anwendung oder was macht unser Körper mit der äußerlichen Anwendung. Und da kann man einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das, was ich auf die Haut auftrage, das wird nun mal nicht über die Leber verstoffwechselt und dann können auch keine Leberenzyme quasi platt gemacht werden, wie bei der Einnahme von hochkonzentrierten, pharmazeutisch hergestellten Johanniskraut. Präparaten. Auch dazu gibt es Blogartikel. Also wir haben zu so vielen sowieso schon reichlich Literatur, weil bestimmte Fragegruppen kommen einfach auch immer wieder. Und das sind dann die, wo wir dann wirklich versuchen, Blogartikel zu schreiben, dass das dann auch wirklich jedem Menschen kostenlos zur Verfügung steht, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben, das auch immer wieder zu wiederholen, mal abgesehen davon, dass es dann irgendwann auch langweilig wird. Ne?
Ich muss gerade grinsen, weil meine Mama mal irgendwann gesagt hat, ach, das sind schon 10 Jahre her, Sabrina, irgendwann sind ja auch die Schüler mal erschöpft. Irgendwann wissen die ja auch alles. Nein.
Ja, das dachte ich auch, aber weil jetzt so viel, wie soll man sagen, durch diese Hybris ist so viel hinzugekommen und dadurch sind so viele Nebenwirkungen, es war ja auch eine Frage beim Insta-Live, dadurch sind so viele Nebenwirkungen entstanden und so viele potenzielle Gefahren und so viele Fragezeichen und auch Streit. Also das, was im Großen der Gesellschaft entsteht, diese Spaltung haben wir ja auch in der Naturheilkunde und in der Aromapraxis und Therapie und Pflege. Aber ich glaube, es gibt so unter den seriösen Kollegen, sagen wir mal, das sind meistens die Älteren, die keine Firmen- und Finanzinteressen haben. Mir ist es doch wirklich sowas von egal. Ich bin da überhaupt nicht auf irgendein Einkommen angewiesen. Ich könnte morgen alles zuklappen und aufhören. Ich bin da weder vom Ego her noch vom Geld her von irgendwas abhängig. Ich möchte dem Menschen zu was Gutem verhelfen. Und wir haben ja gerade so ein tolles Feedback von einer Mutter mit einem krebskranken Kind gehört. Wenn solche Menschen dankbar sind und sich freuen und sagen, mein Kind oder meine betroffene Person, der geht so viel besser, dann ist für mich, es ist einfach ein gutes Gefühl und es ist ein guter Tag einfach gelaufen. Also ich habe da nicht das Gefühl, um Gottes Willen, die hat mir jetzt nicht 17 Flaschen irgendwas abgekauft. Das ist mir wirklich piep egal, wirklich sowas von egal. Und dadurch ist natürlich die Materie größer geworden, weil wir haben viel mehr zu beantworten, viel mehr zu klären und auch viel mehr diese Hintergründe, die wir uns selber früher teilweise selbst erarbeitet haben, wie eben der Metabolismus der Leber und was sind Enzyme und solche Sachen, haben wir uns dann halt, wenn uns keiner das erklärt hat, haben wir uns das halt selbst beigebracht. Aber das passiert halt heute nicht mehr, wie halt schon in dem Feedback so ein bisschen humorvoll beschrieben.
Da fällt mir gerade wieder ein Fallbeispiel, also ich bin ja so dankbar über diesen Kundenkontakt, den ich mittlerweile habe, da fällt mir nämlich gerade auch was ein. Eine Kundin heute im Geschäft kam rein und hat gesagt, also sie wurde geschickt ihr Mann war in einer Kurklinik, ach was weiß ich, irgendwo im keine Ahnung, weit weg, bei Köln irgendwo. Und da gibt es eine Pflegende in dieser Klinik, die ist ein großer Fan von mir, also von Ihnen, hat sie gesagt, also von mir. Und die hat gesagt, Sie kommen daher, da müssen Sie da ins Geschäft gehen. Und die Frau Herber, die hat bestimmt was für Sie. Und die kam auch aus meiner Gegend. Und dann hat sie gesagt, sie hat seit längerem so einen Juckreiz nach dem Duschen. Sie hat sowieso schon mit Juckreiz, aber jetzt verstärkt nach dem Duschen. Und weißt du, mit den 17 Ölen abkaufen, das meine ich damit. Was habe ich gemacht? Ich habe sie erstmal gefragt, nehmen Sie Medikamente neu ein? Ja, ich nehme jetzt Tilidin neu ein. Okay, dann habe ich gefragt, warum nehmen Sie Tilidin? Haben Sie starke Schmerzen? Ja, sie hat im Wald Bäume vergraben. Also sie hat, was weiß ich, 50 Bäumchen gesetzt im Wald. Oh. Auch irgendwie so eine Forstwirtsfrau, keine Ahnung. Und hat gespartet und immer mit einem Fuß auf den Spaten getreten. Und seitdem zieht es ihr quasi durchs ganze Bein. Sie hat immens Schmerzen. Da habe ich gedacht, das hört sich fast ein bisschen neurologisch an. Tut Ihnen denn Wärme gut? So bin ich dann vom Juckreiz quasi erstmal in die Thematik reingegangen und dann sagte sie, ja, Wärme tut mir sehr gut. Da habe ich gesagt, ja, packen Sie abends auf jeden Fall immer mal ein bisschen Wärme dahin und ich glaube, Sie sollten mal zu, das hört sich neurologisch an, ach, ich war schon beim Orthopäden, ich war schon da und ich war schon da. Da habe ich gesagt, vielleicht wäre mal ein Osteopath nochmal das Richtige. Ja, noch eine gute Idee. Ja, ich verdiene auch nichts am Osteopathen, aber nichtsdestotrotz überlege ich einfach, wie kann ich dem Menschen jetzt gerade so ein Stück was Praktisches auf den Weg geben. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sieht's mit Ihrer Leber aus? Ja, ich habe eine Zyste an der Leber. Ah, okay. Also Juckreiz, Medikament, Leber, neues Medikament und Leber. Dann habe ich ihr gesagt, ja, also ich denke, wir können hier nur mal sowas ein bisschen an dem Symptom machen. Ein Rosenhydrolat mal nach dem Duschen aufsprühen, ein ganz neutrales Duschgel verwenden, vielleicht nur da, wo man schwitzt und ansonsten vielleicht auch mal was fürs Bein tun, wärmende Einreibung mit Johanniskrautöl oder sowas in die Richtung. Aber grundsätzlich habe ich gesagt, vielleicht auch mal drüber nachdenken, drüben in die Apotheke gehen, Ceres-Tropfen von der Mariendistel kaufen, um die Leber mal so ein bisschen noch zu pflegen. Also das ist so der Ansatz. Und das macht mir Freude. Die ging zufrieden raus. Die hat natürlich ein Rosenhydrolat mitgenommen. Aber ist doch einfach toll. Aber die ist mit ganz viel anderen Dingen rausgegangen. Und ich glaube, die konnte einfach viel für sich mitnehmen. Und das macht mir Spaß. Nicht, dass ich am Ende des Tages viel unnötigen Kram jemandem aufgeschwatzt habe.
Ja, das ist auch schon immer so mein Ansatz gewesen. Genau. Ja, zum Abschluss wollte ich noch eine beeindruckende Persönlichkeit erwähnen, über die habe ich auch schon vor Urzeiten, ich glaube vor 10, 12 Jahren, einen Blogartikel geschrieben, die Katerina Svoboda. Die ist ursprünglich eine, ich weiß nicht, sagt man das heute noch tschechisch? Also es gibt ja nicht mehr die Tschechoslowakei, sondern Tschechische Republik und Slowakei. Ich weiß es nicht. Also ihr wisst, wo die herkommt. Sie rollt auch wunderbar herzerfrischend das R beim Englischen. Und dann hat sie dazu noch einen schottischen Akzent. Ich weiß nicht, ob sie lebt oder lebte in Schottland. Sie hat jedenfalls dort gelehrt an der Uni, Wissenschaftlerin, Biologin. Irgendwie in die biologische Richtung. Sie durfte durch die damaligen Zustände im Ostblock und Kommunismus und so weiter, da konnte sie nicht das studieren, was sie studieren wollte. Aber am Ende ist sie dann doch ähnlich so gelandet, wie sie mal vorhatte. Und sie hat auch 14 Jahre lang am College von Shirley Price unterrichtet. Also eine ganz engagierte und sehr, sehr ungewöhnliche Frau, die einfach so ihr Ding macht, ist, weiß ich nicht, ganz schwer zu schätzen, Mitte 70 oder sowas. Und sie ist in der gesamten Branche bekannt geworden durch traumhaft schöne, wirklich Ultramakrobilder mit einem Elektronenrastermikroskop aufgenommen und gefärbt. So 10, 12 Bilder sind da auch immer noch im Internet zu kriegen. Wir werden versuchen, sie muss immer wieder gucken, ob die Seite noch funktioniert. Aber kürzlich hat sie noch funktioniert. Schaut euch unbedingt mal diese Makrobilder an von zum Beispiel des Duftorganes von der Pfefferminze. Das
Oh
hat so ein
ja.
lila Hörnchen. Das ist ganz witzig.
Ja.
Also man erkennt quasi in der Struktur der Pflanze schon das Stechende quasi. Wie so ein Nashorn sieht das so ein bisschen aus. Und der Muscatella-Salbei, das Foto von dem ist so schön. Das sind so lauter kleine, wie so Luftballons. Also total nett. Wie so eine, ich bin dann immer so an Party, Jahrmarkt oder sowas mit vielen Luftballons erinnert. Also wie im Kleinen, so im Großen kann man schon so ein bisschen erahnen. Und ja, dadurch ist sie in der englischsprachigen Welt halt wirklich ganz berühmt geworden und die ist da auch völlig uneingebildet. Also da kann man die Bilder kann man verwenden und andere können sie verwenden und ist da völlig unprätentiös. Also ihr hört, es war jetzt auch nur ein ganz kleiner Teil von diesen über 45 Leuten, die ich schon angehört habe. Ich habe noch nicht alle angehört, ein paar fehlen noch, weil irgendwann weiß man auch noch nicht mehr, meine Güte, wer hat wann was gesagt und so weiter, wie hängt wer mit wem zusammen und wer hat bei wem gelernt und so. Ich werde da auch, wenn ich sie alle angehört habe, mal so eine Art Stammbaum machen. Ich hatte schon mal einen gemacht und werde den nochmal überarbeiten, wer hat bei wem gelernt. Es gibt auf der Seite eine ganz tolle Memory Wall, weil initiiert wurde das eigentlich vom Jan Kusmirek, der eine sehr gut gehende englische Aromatherapiefirma hatte. Der hatte diese Idee, wirklich mal alle Urgesteine zusammenzubringen. Und der hat leider den letzten Sommer nicht überlebt, obwohl er eigentlich noch gar nicht alt war. So ein typischer Fall von plötzlich und unerwartet. Und dem ist quasi jedes einzelne Interview gewidmet. Also am Ende jedes Interview steht eine Erinnerung an ihn. Und er ist dann ganz oben auf dieser Memory Wall, aber auf der Memory Wall ist auch Dietrich Wabener und Martin Henglein und viele der verstorbenen Kollegen. Manche sind viel zu früh gegangen, manche sind steinalt geworden. Also es ist ein sehr, sehr berührendes und wichtiges Projekt und ich finde es einfach so toll. Lass uns in die Vergangenheit schauen, um einfach diesen Beruf würdig weiterzuführen, um mit der Welt und den Pflanzen respektvoll umzugehen und ja, to make the world a better place, ne? Dass man aus der Welt einfach ein kleines bisschen einen besseren Platz macht, dass man kleine Duftoasen schafft, dass wir einfach für, wie sagt der Gründer von Primavera, der Kurt, der sagt, wir müssen doch die Welt enkeltauglich machen. Und im
Ja.
Moment denkt keiner an potenzielle Enkel. Und selbst wenn man keine eigenen Enkel hat, dann denkt man vielleicht an Nicht-Neffen oder so. Ne? Und das wird im Moment so gar nicht beachtet. Und in diesem Sinne finde ich einfach so ein Kennenlernen von unseren ja, Vorgängern im Geiste, finde ich einfach unglaublich wertvoll und wichtig. Also wie gesagt, man kann das Projekt noch anschauen. Es ist nicht billig. Es war wirklich eine Sauarbeit für diese zwei Leute, das zu machen. Aber wer ein bisschen Englisch kann, sollte es mal machen.
Dann lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen, nämlich in den Oktober
Ja.
nach Istanbul. Italien, nach Südtirol, nach Eppan, um genau zu sein. Da feiert die Doris ihr 35-jähriges Bestehen vom Bioparadies und diesmal wieder mit einem Kongress. Und wow. zwar 2 Tage lang. Und wer Doris kennt, der weiß, was Doris in die Hand nimmt, was Doris in Angriff nimmt, das wird großartig. Und zwar mit allem, was dazugehört. Referenten, auch dort werden deutschsprachige Urgesteine sein. Ich weiß, dass die Dorle Hamm dort sein wird, so wie ich gehört habe, und vermutlich noch ein Urgestein. Und ich als Mini-Dinosaurier darf auch mit dabei sein.
Baby-Dino.
Baby-Dino, genau. Und ja, und rundherum auch die kulinarische Versorgung ist natürlich in Südtirol und besonders bei Doris, die lässt niemanden verhungern, verdursten und lässt niemanden unglücklich nach Hause gehen. Wir werden es verlinken und werden auch nochmal ganz explizit darauf hinweisen, sobald man sich anmelden kann. Aber das Datum, ich glaube, es ist der 19. und 20. Oktober, es ist ein Samstag und ein Sonntag, solltet ihr euch einmal vormerken und vielleicht einen Abstecher noch bei Bergila machen. Die liegen nämlich auf dem Weg, wenn man von Österreich, von Innsbruck aus kommt. Auch das wäre machbar. Also vielleicht sieht man sich dann auch dort nochmal und kann sich austauschen. Es werden 2 wundervolle Tage. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Und noch eine Anmerkung zum Abschluss. Nochmal, weil die Fragen kommen immer wieder nochmal. Unser neues Buch ist keine Neuauflage von Elianes dickem Buch, sondern man könnte quasi sagen, man kann es dran kleben als Erweiterung, wenn man sich mit Indikationen und schnellen Rezepturen, also einem Nachschlagewerk für Rezepturen, anfreunden möchte. Und man kann es aber auch völlig unabhängig lesen. Auch das war gefragt. Muss man das andere Buch dafür haben? Nein, das ist völlig autark. Man darf beide haben, aber man muss nicht beide haben. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr beide habt, selbstverständlich.
Ja, es hat einfach wirklich den absoluten Megaschwerpunkt auf Rezepturen für unglaublich viele Indikationen.
Aber mit auch mit viel Wissen ja. und Hintergrundwissen. Und ja. wir haben uns wieder auch die Mühe gemacht und insbesondere du. Wir suchen ja immer die neuesten Studien und du genau. bereitest die dann immer wunderbar auch auf. Und wir haben auch dort immer neuere Studien hinterlegt, weil wir eben festgestellt haben, dass es auch in aktuellen Büchern oft echt historische Studien ja. nur gibt. Ja. Und unser Anspruch war, wenn möglich, eine neuere Studie zu dem entsprechenden Thema zu finden, auszugraben und auch dort für euch zu hinterlegen.
Ja, absolut groß, schöner Rundumschlag. Zu Doris muss ich natürlich noch sagen, Eppan bei Bozen, das ist sowieso eine Reise wert. Also da noch 1-2 Tage Urlaub machen, da wird es im Oktober höchstwahrscheinlich noch ziemlich mild und sommerlich sein. Hm. Und die Berge dort und die Seen und der Lago und
die Maronen, die leckeren Maronen.
Das kommt alles mit dazu, Oktober. Die Leckereien sowieso und der Wein und so weiter. Ja. Aber ich finde einfach die Landschaft dort so großartig und der Gardasee ist nicht weit und Verona ist nicht weit und ach und überhaupt, es ist einfach ein toller Ort. Mhm. Ja, da wünsche ich viel Spaß beim Zuhören, gutes Wochenende und ich sage tschüss, die Eliane.
Ja, und auch ich wünsche ein schönes Wochenende und tschüss, sagt die Sabrina.